Heute bei «Apropos» die schwindende Macht von Donald Trump.
Are you getting ready? And I am too. I am too.
Sein Twitter-Konto hat er wieder. Aber sonst sieht es gerade nicht so gut aus für Donald Trump. Seine Ankündigung, wieder Präsident werden zu werden, war ziemlich low energy. Und auch die Republikanische Partei scheint dann nicht mehr so recht im Griff zu haben. Kommt dazu, in Washington wird weiter gegen ihn ermittelt. Was bedeutet das alles für die Zukunft der amerikanischen Politik? Ist das wirklich das Ende von Donald Trump? Oder einfach eine Hoffnung von ganz vielen Leuten? Das sagt uns heute Fabian Fellmann. Er ist USA-Korrespondent für Tamedia und die Süddeutsche Zeitung und er ist mir jetzt aus Washington zugeschaltet. Hoi Fabian.
Hoi Philipp.
Fabian, früher haben wir als USA-Korrespondent keinen Tag arbeiten, ohne mit Donald Trump irgendwie in Berührung zu kommen, konfrontiert zu werden. Wie ist das heute? Hast du heute schon etwas von ihm gehört?
Was denkst
du? Ich würde sagen, ja.
Ich bin gestern Abend quasi mit ihm ins Bett. Das ist ein bisschen, das bin ich selber schuld. Ich habe einen Artikel gelesen von der New York Times zu seinem neuesten Geschäft mit Saudi-Arabien und Oman, wo die Regierung von Oman beteiligt ist und 4 Milliarden Dollar investiert werden. Das ist das erste Geschäft von Trump, seiner Firma, seit er nicht Präsident ist. Und wirft ein bisschen Fragen auf, wie unabhängig das er wäre. Und dann bin ich heute Morgen wieder aufgestanden, mit meinen Newsletter halt, habe ich gelesen im E-Mail. Und da kann ich übrigens allen empfehlen. Axios Newsletter ist sehr gut, der amerikanische Newsletter. Da ist es gerade zuerst wieder um Twitter und Donald Trump gegangen. Crash Twitter jetzt, weil der Elon Musk zu viele Leute rausgerührt hat. Das ist die erste Frage gewesen. Und dann eben, was läuft jetzt mit dem Donald Trump? Wann kommt er wieder? Aber man muss auch sagen, diese Woche ist Thanksgiving am Donnerstag, es ist eine Viertagswoche, das ist für die Amerikaner ein Familienfest fast mehr noch als Weihnachten. Und die Atmosphäre ist doch insgesamt ein bisschen relaxter. Aber auch dann gehört man von Donald Trump.
Ein Grund, warum der Donald Trump, der ehemalige Präsident, wieder in den Schlagzeilen ist, ist auch folgender Auftritt.
In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States. Our country is in a horrible state. We're in grave trouble. This is not a task for a politician or a conventional candidate. This is a task for a great movement.
Der Trump will noch mal Präsident werden. Tatsächlich. Wie ist denn sein Auftritt gewesen, Fabian?
Du hast Low Energy gesagt am Anfang, Philipp. Ich glaube, das trifft ziemlich gut. Trump selber würde wahrscheinlich sagen, lame, lahm. Nein, er hat irgendwie müde gewirkt. Der Donald Trump kann ja sehr charismatisch sein. Er kann eine Menge Band sein. Er kann gut reden. Er kann witzig sein, wenn er will, charmant, einmal bitterbös. Aber die Leute einfach unterhalten, das ist ja seine erste Qualität. Und von dem hat man relativ wenig gespürt. Man hat irgendwie das Gefühl, er liest etwas vom Teleprompter vor. Und es sind, ich glaube, 500 Leute in der Menge gewesen, so eingeladene republikanische Leute. Und dann hat es irgendwie, es ist ja keine Stimmung gewesen. Man hat es auch bei der Fernseh, ich habe es selber am Fernsehen geschaut, man hat es bei der Fernsehübertragung gemerkt, da ist irgendwie kein Funken.
Irgendwo habe ich nachher gelesen, der Donald Trump würde gerne Präsident sein wieder, aber nicht unbedingt nochmal Wahlkampf machen.
Donald Trump ist gern Wahlkämpfer, er macht gern Wahlkampf. Aber ich glaube, was durchaus so ist, oder? Er wäre schon gerne einfach wieder der Präsident, weil er dann schalten und walten, wenn er will. Also zumindest ist das seine Auffassung davon, was es heisst, Präsident zu sein. Das fehlt ihm ganz sicher. Insofern regt ihm das sicher ein bisschen auf. Und gleichzeitig, Donald Trump ist ein Kämpfer. Der hat, ich glaube, 5-mal bankrott gemacht mit verschiedenen Gesellschaften in New York. Er ist immer wieder gekommen. Der findet dort auch irgendwie die Energie, wieder anzutreten und zu kämpfen. Die hat man jetzt eben überraschenderweise nicht gespürt. Darum hat man sich gefragt, hat er es wirklich noch drauf? Mhm. Aber er ist auch schon als Underdog x-mal, er ist immer als Underdog ins Rennen gegangen und er hat sich immer wieder für gekämpft. Also würde da noch keine Prognose wagen.
Ist denn sein Programm das gleiche wie vor 6 Jahren, als er das erste Mal antreten ist?
Ja und nein. Also die Ankündigung von der Präsidentschaft, das war eine außergewöhnliche Rede. Sonst in der Rallye redet er vor allem über die gestohlene Wahl angebliche von 2020. Da hat er jetzt mehr über sein Wahlprogramm geredet. Da geht es um Sicherheit, Verbrechen, Südgrenze gegen Mexiko. Der Widerstand gegen den angeblichen sozialistischen Terror der Demokraten. Der Teil ist gleich wie vor 6 Jahren. Aber eben, die alten Wahllügen sind dazugekommen, die wärmt er immer wieder auf an seinen Rallyes. Und neu sind halt auch seine Probleme mit dem Justizapparat. Das FBI, wo er regelmässig angreift, sagt, das sei korrupt, illegal, was es mich und das Department of Justice, das Justizministerium bis auf dann zum Präsidenten Joe Biden.
Die neuen Themen, die du jetzt erwähnst, haben die auch mit dieser aktuellen Untersuchung nichts zu tun. Offenbar hat er ja auch so früh seine Kandidatur angekündigt, um eben die Untersuchung zu erschweren. Stimmt denn das?
Das kann durchaus ein Motiv sein, wenn er sich zum Kandidaten erklärt, heisst das, dass zum Beispiel Wahlkampfgesetz greife, dass er muss dann sich an Regeln halten, wie er sein Geld sammelt und ausgibt. Und im Gegenzug genießt er dann eben auch gewisse Rechte, oder? Und er erhofft sich natürlich schon davon, dass er, wenn er Kandidat ist, in dieser Zeit die Untersuchungen gegen ihn nicht vorankommen, ruht und er wie eine gewisse Immunität, einen gewissen Schutz vor dem hat. Ob er das wird haben, ist offen. Bis jetzt hat es so ein ungeschriebenes Gesetz gegeben, dass eine Behörde 90 Tage vor einem Wahltermin kein Ermittlungsschritt grössere oder Urteil rausgegeben hat, Anklage eröffnet hat. Aber die 90 Tage sind natürlich noch weit weg. Also, ich glaube, falls die Behörde zum Schluss kommen, dass Trump sich etwas zu Schulden hat bekommen, wo juristisch relevant ist, dann müssen sie wahrscheinlich Anklage erheben, unabhängig davon, wer Kandidat ist oder nicht. Aber er weiss, dass er seine Anhänger im Rücken hat und dass er politischen Druck auf die Behörden aufbauen kann. Neu ist auch, dass alle Verfahren, die Donald Trump betreffen, auf Bundesebene von einem Sonderermittler geleitet werden, dem Jack Smith. Der ist vom Justizminister Merrick Garland eingesetzt worden letzte Woche. Und der Merrick Garland hat das genau mit dieser heiklen politischen Ausgangslage begründet. Er hat gesagt, Donald Trump ist Kandidat für die Präsidentschaft. Und mein Chef, der Joe Biden, wird wahrscheinlich auch Kandidat für die Präsidentschaft sein. Da setzen wir einen Sonderermittler ein, damit der unabhängig entscheiden kann, wie die Verfahren geführt werden, wo das man ermittelt und ob man allenfalls am Schluss dazu kommt, eine Anklage zu erheben gegen Donald Trump.
Welche Untersuchung steht denn momentan im Fokus?
Im Fokus steht im Moment die Untersuchung zu Mar-a-Lago. Und zum 6. Januar. Bei Mar-a-Lago sind die Hinweise am konkretesten darauf, dass Donald Trump selber sich etwas zu Schulden lassen hat und gewusst hat, dass er etwas gemacht hat, was er nicht darf. Dort kann man ihm das wahrscheinlich am besten beweisen. Man muss ja dann bis zum Schluss wirklich klar und zweifellos darlegen, dass Donald Trump persönlich etwas gemacht hat, was er nicht hat dürfen. Und dort ist die Chance am grössten. Bei der anderen Untersuchung zum 6. Januar geht es aber um mehr, weil dort könnte ihm vorgeworfen werden, dass er gegen die Verfassungsordnung geputscht hat von den Vereinigten Staaten. Aber dort ist es auch sehr viel schwieriger, die ganze Befehlskette bis präzise zu ihm zurückzuverfolgen, um ihm das ganz klar nachzuweisen.
Man geht davon aus, dass die Untersuchung der eine Teil vom Grund ist, warum er seine Präsidentschaftskandidatur jetzt schon angekündigt hat. Der andere Teil, der hängt mit den Midterms zusammen, mit den Kongresswahlen, wo ja viele Kandidaten von Trump verloren haben. Wie genau hängt denn das zusammen, dass er jetzt wieder Präsident will werden und das schon sagt und dass er die Wahlen verloren hat?
Ich glaube, Donald Trump hat schon vor den Midterm-Wahlen, bevor das Resultat bekannt worden ist, geplant gehabt, jetzt seine Kandidatur anzukündigen, möglichst früh den Wahlkampf wieder zu eröffnen. Aber das Resultat von den Midterms hat ihn fast gezwungen, das zu machen. Er hat gar keine andere Wahl mehr gehabt. Weil die Republikaner haben eigentlich gemäss vielen Umfragen eine rote Welle sich erhofft, dass ganz, ganz viele Republikaner gewählt würden und sie die Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat sofort würden holen. Passiert ist eine sehr knappe Mehrheit im Repräsentantenhaus und der Senat behaltet die Demokraten die Mehrheit. Also die rote Welle ist nicht gekommen und für das wird Donald Trump verantwortlich gemacht. Er hat persönlich dafür gesorgt, dass extreme Kandidaten aufgestellt worden sind, die nachher bei den Wählern eben gescheitert sind. Und also ist er jetzt in der Defensive und die Ankündigung von seiner Kandidatur ist die Antwort darauf. Er geht wieder in Angriff über, er sagt wieder, was er will, statt sich zu rechtfertigen für das miese Wahlresultat.
Wie gross ist denn der Druck in der Republikanischen Partei auf ihn nach diesen Wahlen?
ich habe das Gefühl, der ist riesig. Nach außen sehen wir nur einen kleinen Teil davon, aber es gibt so Anzeichen. Also, im Senat zum Beispiel hat sich bis jetzt nur ein Senator deutlich hinter Trump seine Kandidatur gestellt. Die Mehrheit wartet ab. Der Texaner Rick Perry, das ist ein langjähriger Senator, hat ein Republikaner, hat gesagt, ja, also, wir sollen zuerst mal alle zeigen, was denn zu bieten haben. Trump wie alle anderen auch. Vielleicht kämen die DeSantis, vielleicht der Gouverneur von Florida. Vielleicht käme ja noch jemand ganz anders. Also er wartet zuerst mal ab. Und das zeigt schon, dass viele in der Republikanischen Partei froh wären, wenn sie den Trump endlich los wären, dass sie ihn als Belastung sehen. Dass sie jetzt auch ein Fenster sehen, das es möglich macht, ihn endlich loszuwerden, ihn rauszurühren. Dass sie aber noch nicht so sicher sind, ob das Fenster offen genug ist, ob es gross genug ist und ob es der Trump nicht einfach wieder zuschlägt und alle überrollt. Und Geldgeber offenbar wartet auch noch viele ab, scharen sich noch nicht hinter Trump. Da wird man jetzt dann in den nächsten Wochen noch mal nicht sehen, wie das Kräftemessen ausgeht.
Du hast Ron DeSantis erwähnt, der Gouverneur von Florida. Ist er der ernsthafteste Konkurrent von Donald Trump?
Jetzt unmittelbar nach den Midterms schon. Er hat deutlich seine Wiederwahl als Gouverneur von Florida gewonnen. Er hat Florida deutlich als konservativer Staat wieder positioniert. Er hat eine skrupellose, aber geschickte Kampagne betrieben, indem er Migranten einfach in den Norden geflogen hat, auf irgendwelche Inseln. Und ihm gilt jetzt Medienaufmerksamkeit. Die New York Post, das ist so ein Trump-Boulevardblatt, Revolverblatt aus New York, hat auf der Frontseite nach der Wahl geschrieben, der DeSantis, das ist unsere Zukunft. Das hat Trump tief drauf und das ist auch wieder eine Umfrage, so dass der DeSantis immer an zweiter Stelle steht. Der hält sich bis jetzt zurück, er kann ja jetzt abwarten und mal schauen, was läuft. Geld gesammelt hat er, Kontakt geknüpft hat er, der ist parat, wenn er sieht, dass es sich eine Gelegenheit gibt, ist er parat zum Kommen. Es gibt aber auch noch weitere Leute, der Gouverneur von Virginia, der Glenn Youngkin, ist so einer, der auch Kontakt geknüpft hat, der ist erst gerade frisch gewählt worden, ist noch ein bisschen frisch in der Politik. Aber der streckt Fühler auch überall aus. Und so gibt es mehrere Leute, die jetzt im Moment ihre Chancen abchecken, Kontakt knüpfen, mal Geld sammeln, ihre Organisation parat machen, dass sie dann können ins Rennen kumpen, falls sie eine Chance sehen.
Wie gross wäre denn der Unterschied zwischen einem Trump und einem DeSantis? Inhaltlich, politisch.
Boah, das ist schwierig zu sagen. Der DeSantis ist zum Teil ein bisschen unfassbar. Was man von ihm weiss, ist, dass er also in Sachen Grenzen, in Sachen, eben, wie man mit Migranten umgeht, ist er ganz auf der Linie von Trump. Er hat auch rechtlich sehr fragwürdige Sachen gemacht. Er hat zum Beispiel so eine Wahlpolizei ins Leben gerufen, wo dann Leute verhaften, ehemalige Kriminelle, die abgestimmt haben, wo die Behörden gesagt haben, sie dürfen abstimmen, aber sie hätten offenbar nicht dürfen. Da ist irgendein Fehler passiert. Er hat die Leute dann mit einer Spezialpolizei verhaften und vor die Kamera vorführen. Also da zeigt er schon auch ein sehr problematisches Verständnis vom Rechtsstaat. Er ist zweifellos auch ein Populist, wie der Trump ist. Über die gleiche Bereitschaft zeigt, eben zum Beispiel gewaltbereite Fans aufzuwiegeln, so, das kann man jetzt noch nicht sagen. Er hat auch nicht das gleiche Charisma wie der Trump. Er hat nicht die gleiche Aura wie der Trump. Bis jetzt, er ist aber auch erst 44, da kann noch viel passieren.
Ein Jungspund. Bis jetzt haben wir immer das Gefühl gehabt, seit Donald Trump das erste Mal die Präsidentschaft gewonnen hat, tut sich die Republikanische Partei und ihre Vertreterinnen und Vertreter vor ihm in den Staub werfen. Egal, was er sagt, alles wird gemacht für ihn. Jetzt spürt man plötzlich so einen Widerstandsgeist. Wie ernst muss man den Geist nehmen? Wie ernst muss man den Widerstand nehmen?
Ja, man muss ihn ernst nehmen, aber eben auch nur gleich ernst wie die letzten Mal, oder? Ich glaube, der 6. Januar-Sturm aufs Kapitol hat dort die besten Beispiele geliefert am gleichen Abend, wo dann das Parlament endlich wieder hätte können tagen, sind die Republikaner vorher gestanden und haben den Trump verantwortlich gemacht und gesagt, das ging gar nicht, Angriff auf Demokratie, und kurz darauf ab sind alle wieder zu Kreuzen gekrochen. Der Kevin McCarthy, der Minderheitsführer im Repräsentantenhaus, ist sogar auf Mar-a-Lago gereist, hat sich ihm wirklich vor die Füße geworfen. Und das ist auch da wieder. Also die Widerstandskraft, die ist da. Ich glaube, die amerikanische Politik hat sehr eine anarchische Seite. Die Leute sind obrigkeitsmisstrauisch. Sie wollen nicht jemanden, der an der Macht ist. Sie wollen lieber den Aussenseiter, der die Macht in Frage stellt. Das ist durchaus etwas, was in der politischen DNA von den Staaten da ist, an vielen Orten. Und insofern habe ich das Gefühl, viel die Widerstandskraft oder eine gewisse Widerstandskraft ist in diesem System angelegt, ist in dieser politischen Kultur verankert. Man will den Machtwechsel. Oder warum gibt es die Zwischenwahlen, 2 Jahre nach der Präsidentschaftswahl und der letzten Wahlen? Weil das System dazu da ist, um immer wieder die Macht zu brechen, immer wieder die Opposition an die Macht zu bringen, die anderen wieder in die Opposition zu versetzen, dass eben niemand ein Machtmonopol aufbauen kann. Und die Widerstandskraft spürt man bei den Republikanern und die ist nie weg gewesen. Und die äußert sich, die kommt wieder führen, sobald sich eine Gelegenheit gibt, sobald sich ein Riss gibt beim Trump, probieren die wieder dort durchzugehen und ihn von der Partei abzuspalten, ihn rauszurühren. Aber sie probieren es auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Wenn sie das Gefühl haben, dass ihre politische Karriere darunter leiden könnte, dann werfen sie sich wieder im Trump vor die Füße.
Glaubst du nur, dass wir im Moment tatsächlich den Anfang vom Niedergang von Donald Trump erleben?
Ha. Es gibt Serien, die steile These vertreten. Man sieht ihn tatsächlich schwächer, als wir ihn auch schon gesehen haben. Oder wir haben erwartet, dass er aus diesen Zwischenwahlen als strahlender Sieger hervorgeht und dann sagt, und jetzt stelle ich mich an die Spitze von dieser MAGA-Bewegung und hole die Präsidentschaft wieder, hole die aus Amerika wieder zurück. Jetzt kommt er aus der Defensive. Er ist schwächer, als wir gesehen haben. Ob sich dieser Trend so wird fortsetzen, es fällt mir einfach schwer, da Prognosen zu machen. Wir sind in einem Land, wo eine rekordhohe Inflation hat, wo wirtschaftliche Probleme bevorstehen, wo riesige soziale Spannungen hat, riesige soziale Gegensätze, wo Arme und Reiche riesige Gräben trennen und wo, dass da die nächsten Risse aufgehen und ob das Trump weiterladen niedergeht oder ob das ihn wieder führen spült. Wenn es eine grosse Wirtschaftskrise gibt, mit vielen Arbeitslosen, die Arbeitslosigkeit muss jetzt steigen in den USA als Folge der Inflation und Folge der höheren Zinsen, ob das ihn nicht wieder begünstigen könnte, das wage ich wirklich noch nicht zu sagen.
Und die Republikaner bestehen das einfach so? Hat das nicht das Potenzial, die Partei zu spalten, gerade weil man so ambivalent ist gegenüber dem Trump?
Ja, durchaus. Man kann sich schon Szenarien vorstellen, wo der Trump kommt und der DeSantis auch und der Trump dann entscheidet, er spaltet jetzt die Partei. Ob er das wirklich wird machen, ich habe den Eindruck, dass zwischen DeSantis und Trump ein bisschen weit auch ein Schaukampf läuft. Dass DeSantis ist im Trump sitzen und Trump will an der Macht bleiben, aber ich kann mir vorstellen, dass er auch damit leben könnte, wenn DeSantis an die Macht kommt, solange es nicht wieder ein Demokrat ist. Der DeSantis würde Trump schützen, der DeSantis würde schauen, dass dem Trump seine Justizprobleme möglichst nicht gross wäre. Oder? Ein Demokrat hingegen würde dafür sorgen, dass Trump möglichst viele Probleme hat. Ob das seine Interessen oder sein Ego den Vorrang haben, letztlich weiss ich nicht.
Die Frage ist am Schluss die, oder? Spielt es überhaupt eine Rolle, ob der Trump selber wieder an die Macht kommt oder nicht? Wenn er und das, was er vertritt, sich so tief auch in die ganze amerikanische Gesellschaft reingefressen hat? Weil das geht ja nicht mehr weg, haben wir das Gefühl.
Nein, ein Teil geht nicht mehr weg, aber wenn wir da eine positive Lesart von diesen Midterms reinbringen, dann sieht man eben doch, dass sowohl die Wählerschaft als auch das politische System eben darauf wirkt, dass sich das gleich wieder ein bisschen abschwächt und normiert und die übelsten Extremisten sind nicht gewählt worden. An den entscheidenden Posten in den Staaten, in den Bundesstaaten sind nicht Leute gewählt worden, die Wahlen manipulieren könnten, damit Donald Trump in Zukunft immer gewinnt. Die Demokratie ist tatsächlich gestärkt worden bei diesen Zwischenwahlen. Und ja, das Gedankengut ist da, das Gedankengut wird auch da bleiben. Die USA sind ein sehr gespaltenes Land. Man ist erst dran, die Geschichte vom Rassismus und von der Rassendiskriminierung aufzuarbeiten. Man hat neue Migranten, die kommen, die man muss integrieren. Es ist viel nur auf die Wirtschaft ausgerichtet und die soziale Entwicklung kommt zu kurz, gerade für Leute, die am unteren Ende von der Einkommensschwelle sind, ist das Leben da sehr, sehr hart. Und solange die Amerikaner mit diesen Problemen sich umspielen, wird es halt auch so Auswüchse geben, so Gedankengut, wo man eigentlich nicht gut heissen kann und wird es nicht weggehen. Gleichzeitig, ich hoffe, dass die Amerikaner in den Spiegel geschaut haben, gemerkt, dass sie nicht die Leute sind, die Trump ihnen immer gesagt haben, dass sie sie gibt.
Danke, Fabian.
Danke dir.
Das war sie, unsere aktuelle Folge von «Apropos», heute zum Donald Trump. Für alle, die noch mehr wissen, dann empfehle ich herzlich die neueste Ausgabe von «Alles klar, Amerika», unser Amerika-Podcast. Auch dort geht es um Donald Trump und seine Ambitionen aufs Weiße Haus. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.